Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Einen schönen Sonntag ins Land. Guten Morgen, Südtirol. Ein junger, sehr erfolgreicher Südtiroler Jungunternehmer ist heute mein Gast, Stefan Siegel, ein ehemaliger Investmentsbanker, der eine mittlerweile sehr erfolgreiche Online-Plattform für junge, aufstrebende Designer betreibt. Stefan, schön, dass du da bist. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Daniel.
Du lebst ja entweder in Dubai, New York oder London. Wie ist es für dich, wieder mal bei uns in Südtirol zu sein?
Ja, leider komme ich immer weniger nach Südtirol, aber es ist immer schön zurückzukommen und die Berge verbinden immer noch.
Wir freuen uns über deine Erfolgsgeschichte in den nächsten 2 Stunden hier auf Südtirol 1. Schönen Sonntag, Südtirol. Südtirol 1, der Sonntag, jetzt um kurz nach 10. Ein junger Südtiroler Unternehmer, der 2015 nicht nur ein Geschäft in Dubai eröffnet hat, sondern auch an der Park Avenue in New York. Zudem ein sehr erfolgreicher Internetunternehmer. Stefan, not just a label. Unter diesem Namen vereinst du ja insgesamt 20.000 Designer. 20.000.
Ja, cool. Mittlerweile sind es 20.000. Es kommen um die 500 pro Monat dazu. Also diese Community an Designern weltweit wächst und wächst. Natürlich muss man sagen, dass der Job oder Beruf eines jungen Designers immer mehr im Mittelpunkt steht. Also man sagt, es ist eine kulturelle Revolution, die gibt es in vielen Kontinenten, gerade speziell in China. Und dadurch ist es wichtig für uns, junge Designer auf der ganzen Welt zu vertreten.
Dabei steht Nachhaltigkeit im Vordergrund. Also alles andere als Massenproduktion, wie bei H&M, sage ich jetzt mal, oder Zara. Oder auch bei Prada beispielsweise, die produzieren ja auch in Masse.
Ja, genau. Also mittlerweile, uns geht es wirklich darum, dass wir den Handwerk oder den Künstler, den Modeschaffenden direkt mit dem Konsumenten, also Konsument ist auch wieder ein Unwort, aber mit dem Endverbraucher oder dem Fan in diesem Fall verbinden. Und um das geht's. Also wir wollen einfach diese Verbindung schaffen und die ist effektiv eine Lösung zu den Problemen, die wir im Fast-Fashion-Bereich haben.
Jetzt die beiden Geschäfte in New York und Dubai. Warum nach dem großen Erfolg im Internet der Weg ins World of Astoria zum Beispiel?
Ich glaube, dass speziell 2015 die Online- oder die digitale Welt eine Verbindung mit der physischen Welt gefunden hat. Das sieht man jetzt immer mehr, dass Online-Plattformen auch physisch agieren und für uns war das, sagen wir so, in 2014 oder wie ich zu Weihnachten 2014 hier war, war von dem noch gar keine Rede. Also es war alles, ich glaube, dass es einfach jetzt ziemlich schnell passiert ist, dass man einfach in beiden Welten ein Standbein braucht und für uns, also uns wurden einfach diese Möglichkeiten gegeben. Und ich glaube, dass die beiden, also die digitale, aber auch die physische Welt, die brauchen einfach, wir nennen das immer ein Upgrade, weil natürlich auch der Konsument mehr verlangt und man will ein Erlebnis, man will mehr, man ist langweilig oder ist langweilig geworden, diese Straßen rauf und runter zu laufen. Ich glaube, dadurch haben wir eben diesen Erfolg gehabt.
Das wichtigste Standbein bleibt aber das Internet, oder?
Ja, im Online-Bereich, sagen wir so, kommen diese Geschichten zusammen. Also online können wir eben 20.000 Designer weltweit vertreten. Das können dann 30 Designer in Island sein oder 300 Designer in China. Aber wir brauchen dieses Online-Standbein, um diese Community weltweit in einem transparenten, aber auch unpolitischen, auf einem unpolitischen Weg zusammenzubringen. Und danach suchen wir uns dann die Opportunities weltweit aus und bringen diese Designer dann zusammen.
Sind jetzt weitere Shops in Planung oder wie schaut es da aus aktuell?
Also bei uns geht es immer darum, dass wir wollen nicht Shops eröffnen oder Messen eröffnen oder Fashion Weeks veranstalten, nur damit es sie gibt. Also für uns hat das immer mit einer Lösung eines Problems zu tun. Zum Beispiel in New York gab es einfach das Problem, dass New York einer der wenigen Modehauptstädten ist, in denen die Manufaktur effektiv noch stattfindet. Und es gibt einfach viele junge Designer, die in New York immer noch produzieren. Und das ist leider, wenn man die Fifth Avenue rauf und runter spaziert, nicht ersichtlich. Genauso wenig in Soho, genauso wenig in Williamsburg. Und deswegen begann eben diese Diskussion mit der Stadt New York, was man tun kann, um diese jungen Designer in New York City denen zu helfen, deren Ware an den Konsumenten zu bringen.
Not Just a Label, ein Sprungbrett für vielversprechende Designer weltweit. Stefan hat das gerade eben gesagt. Der Chef der Plattform ist heute unser Gast hier im Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Südtirol 1, gemütlichen Sonntag ins Land. Mit einem erfolgreichen Meraner frühstücken wir heute, Stefan Siegel, ja, der nicht nur an renommierten Modeschulen lehrt, sondern letztes Jahr einen neuen Weg eingeschlagen hat. Von der Online-Welt zurück in die Realität. Im April hast du in Dubai deinen ersten Not Just a Label Shop eröffnet. Warum aber genau jetzt in Dubai?
Ich glaube, Dubai, also genau die gleiche Frage haben wir uns auch gestellt. Also es war, ich glaube, das ganze Team war eher zynisch unterwegs, wie wir gehört haben, dass Dubai in einem Stück Wüste eine neue Stadt bauen will, die heißt Dubai Design District. Mhm. Und die Idee war, die Kapital, oder sag mal so, die Hauptstadt der internationalen Kreativität zu werden. Also diesen Zepter praktisch London und New York und Tokio wegzunehmen und
nach Dubai holen.
Ja. Nach Dubai zu transferieren. Ich glaube, Monate später und nachdem wir auch den Store eröffnet haben, verstehen wir jetzt auch ein bisschen mehr, warum. Das große Problem, das ich glaube, die weltweite kreative Branche hat, ist einfach, dass sich der Westen, speziell Europa und Amerika, immer mehr verschließen. Wenn man sich die Visa-Bedingungen anschaut, um nach Europa zu reisen oder nach Amerika zu kommen. Jugenddesigner haben meistens keinen Job, also junge kreative Leute, die arbeiten, sind freischaffende Künstler. Dadurch wird es immer härter, auch einem Konsulat zu zeigen, dass man ein stabiles Einkommen hat. Und das ist meistens eine Eintrittsbarriere, um überhaupt ein Visa zu bekommen. Mhm. Und Dubai hat erkannt, dass es einfach so viel Kreativität gibt, wenn man von Russland runter nach in die Ukraine, Afghanistan, Iran, die ganze nordafrikanische Welt, die will Dubai zusammenbringen. Mhm. Und dadurch bauen sie jetzt eben diese neue Stadt, die heißt Dubai Design District, die soll bis 2020 Tausende von Künstlern beherbergen. Es gibt natürlich sehr aggressive Angebote im Sinne von Steuererleichterungen, Erleichterungen in Sachen Miete und so weiter. Mhm. Aber das Projekt ist super spannend. Mhm.
Im Dezember dann der zweite Streich sozusagen, Shop-Eröffnung im weltweit bekannten Waldorf Astoria Hotel in New York. Vorbeigeschaut hat ja sogar der New Yorker Bürgermeister, gell?
Ja, also das natürlich war ein sagen wir so, ein großes Ereignis, nicht nur für uns, aber ich glaube auch für die Stadt. Und auch wenn man im bekannten Hotel der Welt einen Shop eröffnet, sieht man auch, dass das Hotel von uns profitiert. Also das Hotel wollte einfach mit seiner Modegeschichte anknüpfen. Das Waldorf Astoria war um die Jahrhundertwende war das bekannteste Hotel weltweit. Die größten Modenschauen der Welt fanden im Waldorf Astoria statt. Genau. Ich glaube, fast jede amerikanische große Firma, die es gibt, hat dort ihre Weihnachtsfeier oder deren Jubiläum gefeiert. Also das Waldorf Astoria hat eine Geschichte und an die wollten sie anknüpfen und eben junge Designer aus New York City unterstützen.
In London betreibst du deine Online-Plattform, in New York und Dubai, wie gesagt, deine Shops. Wie behältst du alles im Auge, also im Überblick?
Also so schwer ist es jetzt nicht. Ich glaube einfach, dass die Welt zusammengewachsen ist und wenn man global agiert und wenn man, ja, sagen wir so, wie man in Südtirol sagt, über den Tellerrand hinausschauen kann, dann wird die Welt relativ klein und rund und das geht relativ schnell.
Aber du bekommst jeden Tag Zahlen, also wie gut die Shops funktionieren jetzt in New York oder in Dubai? Oder?
Ja, also wir sind komplett verknüpft und natürlich monitoren wir alle unsere Projekte zugleich und das läuft nicht, relativ stressfrei.
Wir freuen uns, dass sich heute ein junger, ja sehr erfolgreicher Südtiroler Unternehmer für uns Zeit nimmt, um mit uns zu frühstücken. Stefan Siegel aus Meran. Stefan, Online-Shop in London, dann noch die beiden Shops in New York und Dubai, über die wir gerade gesprochen haben. Wie können wir uns dein Leben vorstellen?
Ja, also das ist meistens sehr hektisch. Also ich sitze, ich glaube, ich habe es mal zurückgeschaut, auf ein Jahr im Durchschnitt zweimal pro Woche im Flieger. Habe, glaube ich, drei Viertel des Jahres in Hotelzimmern verbracht. Bin praktisch bei diesen verschiedenen Projekten immer dabei. Also die Shop-Eröffnungen waren sicher ein Highlight, aber wir haben zugleich auch drei Messen letztes Jahr lanciert. Wir haben auf über 70 Events und Workshops an Universitäten weltweit Vorlesungen gehalten. Also da sag mal so, die spannende Aufgabe, in auch skurrile Länder zu fliegen und dort dann Kreativität zu entdecken, ist natürlich immer das Spannende.
Wenn du jetzt frei hast, wo trifft man dich dann? Also wie genießt du deine Freizeit?
Also für Freizeit bleibt nicht viel Zeit übrig, aber momentan habe ich zwei Hobbys. Im Winter ist natürlich das Freeriden und auf Skitouren gehen. Ich arbeite eng mit einem Team vom Österreichischen Alpenverein zusammen, wo wir Lawinencamps organisieren. Das gibt mir immer so ein bisschen eine Balance und da vergesse ich oft, dass ich einen Job in London habe. Und auf der anderen Seite, seit einem Jahr unterstütze ich einen Verein in London und wir trainieren, sagen wir so, Problemhunde. Also London hat ein großes Problem mit Hunden, die von der Polizei angefangen wurden. Und ja, da habe ich letztes Jahr eine Ausbildung zum Hundetrainer gemacht und wir haben jetzt immer neben den 15 Mitarbeitern auch einige lustige Hunde bei uns im Büro.
Also du hast selbst einen Hund dann auch, oder? Oder verschiedene?
Immer verschiedene. Also ich habe immer einen anderen Hund, der bei mir sein muss, 24 Stunden am Tag, aus verschiedenen Gründen, meistens wegen deren Backgrounds auch. Sobald die Hunde dann wieder resozialisiert sind, werden sie dann praktisch adoptiert.
Jetzt stellen sich viele von uns ein Leben zwischen London, Dubai und New York und so weiter und so fort sehr, sehr spannend vor. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, spannend ist es auf jeden Fall. Ich glaube, man vergisst es einfach nur irgendwann. Man gewöhnt sich relativ schnell an das Leben, an Flughäfen und Hotels. Und ich glaube, das Spannende für mich ist immer, die Designer selber zu treffen, weil ich glaube, das gibt mir, aber speziell auch dem Team immer wieder so ein bisschen eine Balance, wo man merkt, mit wie wenig Künstler auf der ganzen Welt weit agieren, wie kreativ die sind und eigentlich wie wenig Aufmerksamkeit die eigentlich bekommen.
Stefan Ziegel, der Chef von der Online-Plattform Not Just a Label, heute unser Gast im Sonntagsfrühstück. Um 10:30 darf er Südtirol 1 Musikchef spielen. Schönen Sonntag ins Land.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Guten Morgen, Südtirols bester Musikmix und die spannendsten Gäste im Sonntagsfrühstück aus Südtirol 1. Heute Stefan Ziegel, ja, der erfolgreiche Jungunternehmer, spielt jetzt Südtirol 1 Musikchef. Deshalb meine Frage, welchen deiner Lieblingshits hören wir uns jetzt gemeinsam hier auf Südtirol 1 an?
Also wenn wir schon über New York sprechen, dann glaube ich, sollten wir das Original auspacken und von Billy Joel The New York State of Mind anhören.
Spielen wir gerne für Stefan und natürlich auch für Sie und wünschen Ihnen einen schönen Sonntag. Bei uns nach wie vor Stefan Ziegel, ein ehemaliger Investmentsbanker, der während seiner Studienzeit für Gucci, Calvin Klein und Prada gemodelt hat. Mit diesen Jobs hast du dir wahrscheinlich dein Studium finanziert am Anfang, oder?
Ja, schon. Also ich glaube, nicht nur das Studium finanziert, aber ich glaube, das war einfach zurückblickend so wichtig, dass ich schon mit 19, 20 die Welt gesehen habe und das trug einfach zur Lebenserfahrung bei.
Wie war damals dein erster Eindruck von dieser ganz großen Modewelt?
Also die Modewelt von außen betrachtet wird immer als ein großer chaotischer Haufen, glaube ich, gesehen.
Ja. Bunter Haufen, ja.
Genau, der vielleicht nicht so durchsichtig ist. Wenn man mal drinnen ist, dann gibt es extrem spannende Bereiche, was natürlich traurig ist, dass meistens in der Mode nur die Mode wird heutzutage einfach nur durch Modemagazine und durch die großen etablierten Marken erzählt. Und da gehören natürlich diese ganzen Partys und Celebrities dazu. Aber ich glaube, im Endeffekt geht es immer noch um Kreativschaffende und das wollen wir auch auf unserer Plattform durch unsere Publikationen verbreiten.
Unterstützen, ja. Wann war dir aber das erste Mal so richtig bewusst, dass diese Materie dein Leben ist?
Also ich glaube, es gab immer schon eine Affinität zur Mode und im Endeffekt, wenn man in Italien aufwächst, dann wird es einem auch irgendwie ein bisschen nahegelegt. Das merke ich auch, wenn man in anderen Ländern unterwegs ist, wo vielleicht Mode jetzt eher nicht, sagen wir so, das nicht so zentral ist. Und ich glaube, da gab es immer schon eine Affinität zu dieser Industrie und deswegen war das jetzt kein großer Umstieg, um jetzt in Mode was zu starten.
Du hast ja dann gemeinsam mit deinem Bruder Not Just a Label gegründet. Deine bisher beste Entscheidung, die du getroffen hast?
Gut, es ist immer schwer. Ich bin auch bei so Konferenzen, werde dann gefragt, was für Tipps man Startup-Unternehmen oder Entrepreneurs geben kann. Und die große Frage ist immer, wenn ich vor 7 Jahren gewusst hätte, was ich jetzt weiß, also wie hart das ist und wie lange es braucht, ich weiß nicht, ob ich die Firma gestartet hätte. Man redet immer, dass man etwas startet und dann innerhalb von einem Jahr oder 2 Jahren funktioniert das. Bei uns hat es ja fast 6-7 Jahre gedauert. Also das ist, speziell in der Mode brauchen Sachen einfach extrem lange, bis man sich auch diese Kredibilität aufbaut. Und deswegen muss man sich das auch gut überlegen.
Wie hast du dich immer wieder neu motiviert, also wenn es ein bisschen schwierig war?
Also ich glaube, das habe ich einfach in meiner Natur drin, dass ich praktisch, ich gebe gerne alles auf und fange von neuem an. Also mir macht das nichts aus. Ich habe auch, glaube ich, durch das, dass ich so früh jetzt angefangen habe, um die Welt zu reisen, dann auch der Job im Banking. Ich habe so viele Sachen früh gesehen, damit ich da auch irgendwann sagen konnte, das brauche ich auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man eine Firma gründet, weil man wird effektiv so nah an den Abgrund gedrängt, wo man einfach Entscheidungen treffen muss, wo man sagt, okay, ich habe kein Sozialleben mehr oder der Restaurantbesuch geht sich auch nicht mehr aus. Und wenn man die Entscheidungen machen muss, wenn man vielleicht 35 schon ist und Freundinnen und Kinder hat, dann gehen so Sachen einfach nicht mehr.
Dein Bruder? Immer noch mit dabei?
Mein Bruder, der hat damals studiert und hat natürlich geholfen, die ersten 2 Webseiten aufzubauen und dann bin ich praktisch meinen eigenen Weg gegangen. Die Firma wurde dann einfach viel größer, wir haben dann einfach größere Erfordernisse im Sachen digitalen Bereich gebracht.
Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt mittlerweile?
Wir sind jetzt 15 in London, die fix dabei sind und dann haben wir Teams rund um die Welt, die für uns schreiben, die für uns die Produktionsarbeiten und den Aufbau von Jobs zum Beispiel übernehmen.
Jetzt lebst du ja hauptsächlich in London. Wie können wir uns deinen Kleiderschrank vorstellen? Also wie viele Klamotten sind da drin? Oder wie viel nimmst du mit, wenn du unterwegs bist?
Also ich glaube, ich habe im ganzen Jahr nicht einmal einen Koffer aufgegeben. Also ich reise immer nur mit Handgepäck und der Kleiderschrank ist relativ klein. Also man haltet es
schon?
Ja, man haltet es relativ klein auch.
Das heißt, wenn du nach Südtirol kommst, nimmst du nicht groß alles mit oder?
Nee, also wenn ich jetzt Skifahren gehe, dann kommt viel mit, aber sonst relativ wenig.
Ja, heute beherbergt Not Just a Label über 20.000 Designer weltweit. Über den Aufstieg dieser erfolgreichen Online-Plattform unterhalten wir uns gleich ausführlich hier im Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Stefan Siegel, dieser Mann hat als erster Südtiroler überhaupt einen Shop an der Park Avenue in New York eröffnet. Das war im Dezember. Heute frühstücken wir mit ihm hier auf Südtirol 1. Stefan, bis zu diesem Shop in New York, aber auch in Dubai, das war ja wirklich ein langer Weg. Was waren denn so grundsätzlich die größten Schwierigkeiten?
Du meinst im Aufbau der Firma?
Ganz
oder
genau, im Aufbau der Firma.
Also ich glaube, der große Unterschied bei uns war einfach, dass wir das ohne Investoren durchgezogen haben. Am Anfang war das einfach schwierig, Leute von der Idee zu überzeugen, durch dass das einfach die, sagen wir so, die Luxus-Mode-Industrie sehr intransparent ist und sehr, sagen wir so, persönlichkeitsabhängig. Zum anderen ist einfach, also ich glaube, jede Startup-Firma ist schwierig aufzubauen, speziell ich glaube in dieser Zeit, wo einfach so viel gerade online passiert und für uns war es immer wichtig, dass wir das Schritt für Schritt machen. Wir haben einfach, sagen wir so, den Segen von so vielen Universitäten weltweit gebraucht, damit die unsere Designer auch zur Verfügung stellen. Wir arbeiten mittlerweile mit so vielen Regierungen auf der ganzen Welt zusammen. Das braucht einfach Zeit. Und ich glaube, das war einfach die Durststrecke.
Das ist jetzt auch das Thema. Jetzt hattest du vor allem in London von Anfang an einen prominenten Unterstützer, sage ich jetzt mal, Premierminister David Cameron. Hat der bei dir auch selbst eingekauft?
Also ich glaube eher nicht und dem würde, glaube ich, wenig passen. Aber ja, wir haben damals, wir wurden vor der Olympiade ausgewählt, bei einem Projekt dabei zu sein. Und das ging in die Richtung, wie man Startups oder sagen wir so, das Ökosystem rund um Startups in London optimieren kann. Und das Projekt war dann mit der Olympiade dann auch zu Ende. Und ja, durch das haben wir doch einiges an, sagen wir so, an Geschwindigkeit gewonnen.
Diese Modebranche ist natürlich keine einfache Branche. Wie schwer ist es, sich da überhaupt zu behaupten?
Ja, ganz schwer. Also ich glaube, ganz schwer, weil nur ganz wenige Leute verstehen, wie die Modeindustrie wirklich funktioniert. Also ich bin immer überrascht, wie viele Leute, sagen wir so, ein neues Label oder eine neue Online-Plattform oder ein neues Geschäft aufmachen, ohne wirklich zu verstehen, wie diese, sagen wir so, was diese Faktoren sind, die Erfolg in der Mode dann auch bewirken.
Was sind das dann für Faktoren, die wichtigsten jetzt?
Oder? Ja, leider ist es
immer noch der Preis oder?
Nein, es ist immer doch sehr auf die Person bezogen. Mhm. Ich glaube, dass Mode einfach ein Gewebe an Emotionen ist. Und das muss man verstehen, das muss man vermitteln können und ohne das funktioniert es nicht. Und nur die wenigsten Leute haben eben dieses Gefühl auch dafür, was Leute anziehen wollen, was Leute brauchen. Speziell in diesem Jahr, wo jetzt einfach die Mode auch durch eine Riesenkrise geht, weil viele große Marken auch nicht wissen, in welche Richtung es weitergeht. Wir produzieren in Kontinenten, Schiffen, die meisten Sachen zweimal um die Erde, bis sie überhaupt beim Konsumenten sind. Da gibt es so viel Ineffizienzen und ich glaube, das Ganze muss jetzt einfach überholt werden. Und das verstehen nur die wenigsten, in welche Richtung das jetzt auch weitergeht.
Was glaubst du, in welche Richtung geht das jetzt weiter?
Also ich glaube, dass wir zum einen gibt es sicher eine Entschleunigung, ähnlich wie es jetzt auch in der Lebensmittelindustrie gegeben hat oder in der Hotellerie, dass Leute, die regionale Küche, das ist irgendwie so ein bisschen das Schlagwort geworden ist, oder dass man wissen will, wer hat jetzt mein Kleidungsstück entworfen, wo kommt der Stoff her, also nachhaltig oder transparent will ich wissen, mit was ich mich bekleide. Das sieht man jetzt schon. Auf der anderen Seite wird die Fast Fashion Welt sich noch um einiges beschleunigen. Mittlerweile gibt es Retailers wie Zara, die effektiv ein optimales Businessmodell haben, also so schlimm ist es jetzt auch gar nicht mehr, aber zugleich, glaube ich, gehen die großen Marken in eine Richtung von einer Circular Economy. Mhm. Das heißt, dass man die Stücke, die man trägt, dann auch wieder zu dem Retailer zurückbringen kann und die werden dann wieder verwendet. Also da gehen wir fast in eine Richtung, dass die Mode mehr eine Experience wird. Man trägt etwas, bringt es auch wieder zurück und holt sich was Neues.
Eine ganze Stunde lang noch frühstücken wir mit dem Meraner Jungunternehmer Stefan Siegel. Schönen Sonntag, Südtirol.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Schönen Vormittag ins Land. Wir frühstücken heute mit einem Mann, der in London einmal im Monat mit Premierminister David Cameron frühstückt. Stefan Siegel, ein sehr erfolgreicher Südtiroler Jungunternehmer. Nochmal willkommen bei uns.
Guten Morgen.
Was verbindet ihn mit David Cameron und wie ist er sonst noch, dieser erfolgreiche Meraner Jungunternehmer? Wollen wir gleich wissen, hier aus Südtirol 1. Schönen Vormittag. Kurz nach 11 auf Südtirol 1. Wir sind heute Feuer und Flamme für Stefan Siegel, seines Zeichens Chef von Not Just a Label, mit einer sehr erfolgreichen Online-Plattform und zwei Shops in Dubai und in New York. Wir bleiben jetzt aber in deiner Wahlheimat London. Was verbindet dich jetzt mit diesem Premierminister David Cameron?
Also gut, politisch nicht viel, das muss man auch sagen, aber natürlich gibt es gewisse Strategien für die Stadt London, die speziell in den letzten Jahren sehr interessant waren. Da geht es mehr darum, wie kann man sicherstellen, dass London eine kreative Hauptstadt bleibt. Das ist ein Riesenproblem, das London gerade hat. Zum ersten Mal im letzten Jahr ist praktisch die Anzahl an jungen Leuten, die normalerweise immer nach London kommen, ist kleiner gewesen als die Anzahl an jungen Leuten zwischen 25 und 35, die aus der Stadt fliehen. Das hat einige Gründe. Natürlich sind die Mietpreise wieder mal gestiegen. Die Lebensunterhaltungskosten sind hoch. Aber auch die Universitätspreise sind immer weiter gestiegen. Und das Problem ist einfach, dass diese Gentrifizierung einfach zu rasch oder zu schnell vorangeschritten ist. Mhm. Und da hat London effektiv ein riesiges Problem. Wenn man sich zum Beispiel unsere Datenbank an 20.000 Designern ansieht, sieht man auch, in welche Städte diese Designer momentan übersiedeln. Und da entsteht momentan gerade eine neue, Achse der Kreativität. Also früher hat man immer gesagt, jeder Trend oder jedes Stück Kultur, das wir irgendwie konsumieren, kommt entweder aus New York, London oder Tokio. Mittlerweile hört man immer mehr aus Los Angeles, aus Miami, aus Dubai, aus Shanghai, Berlin. Also ich glaube, da tut sich doch einiges.
Dieses Netzwerk, nicht nur in die Politik, wie wichtig ist es für dich als erfolgreicher Unternehmer?
Also das Netzwerk bei uns, ich glaube, und neben diesen ganzen Shops und Projekten, die wir machen und natürlich auch der Online-Shop, ist unsere Datenbank, also unsere Verbindung mit diesen Jungdesignern weltweit, ist wahrscheinlich unser Hauptkapital. Also wir, egal in welche Stadt wir reisen, dort sind wir praktisch Einheimische, weil wir eben die Verbindung zu diesen Jungdesignern haben. Und wir können dadurch auch politisch agieren. Und ich glaube, das ist, wo mittlerweile auch ein großer Teil unserer Firma mit Regierungen, mit Städten, mit Entwicklungsagenturen weltweit agiert.
Was ich unglaublich finde, da eröffnest du in New York im weltbekannten Wall of Astoria einen Shop und musst dafür nicht mal etwas bezahlen. Wie habt ihr das hinbekommen?
Also wir haben uns im Juli 2015 haben wir uns beworben. Die Stadt New York hat ein Projekt, das heißt Made in New York, und das ist ein Projekt, das mit $50 Millionen alles, was kreativ schaffend aus New York kommt, unterstützt. Das reicht vom Theaterbereich in die Filmindustrie, aber auch die Mode, und speziell im Modebereich hat New York City, also in Manhattan, rund um den Garment District, gibt es effektiv noch hunderte an Fabriken. Es sind, glaube ich, noch 300, die doch aktiv sind. Und es gibt viele Designer, die effektiv ihre Kollektionen in New York City noch produzieren. Und das ist etwas, das man unterstreichen will in New York City. Und es gab einen Aufruf, wer die beste Idee hat, um Waren von jungen New Yorker Designern an den Mann und an die Frau zu bringen. Und unser Vorschlag war eben, ein Store aufzumachen, der nur Stücke verkauft, die auch in New York City produziert worden sind. Und zugleich gab es schon eine Verbindung zur Hilton-Gruppe, denen auch die Waldorf-Astoria-Kette gehört, und wir wussten, dass wir da irgendwie bei denen unterkommen könnten.
Ja, auf den privaten Stefan Ziegel freuen wir uns gleich hier in Feuer und Flamme. Schönes Wochenende, Südtirol. Südtirol 1, ein junger, sehr erfolgreicher junger Unternehmer, frühstückt schon seit 10 Uhr mit uns. Stefan Ziegel, der Chef von Not Just a Label mit Sitz in London. Für seine Arbeit ist er aber auch oft in New York und Dubai und auf der restlichen Welt auch unterwegs. Dein Leben stellt sich ja viele sehr, sehr spannend vor. Aber ist es vor allem stressig auch, oder?
Ich selber merke es ja nicht mehr, aber natürlich, wenn ich dann mit anderen Leuten bin, ich glaube, viele Leute kommen dann drauf, wie hart das eigentlich ist.
Also wie viele Stunden am Tag arbeitest du jetzt ganz konkret?
Also wir fangen in London fangen wir um 9 an, und also ich bin selten vor 10 oder 11 aus dem Büro raus.
Oh, Wahnsinn.
Und meistens geht es dann noch länger, weil speziell wenn wir dann Kunden oder Projekte in Amerika haben oder man befindet sich gerade in einer unpassenden Zeitzone, dann muss man einfach noch viel länger einfach erreichbar sein.
Mhm. Was machst du dann privat? Freundin, bleibt da überhaupt Zeit für Freundin?
Da bleibt überhaupt keine Zeit dafür, ja. Das habe ich schon aufgegeben. Aber ja, ich glaube, das ist einfach das Leben momentan, und ich glaube nicht, dass es auf ewig so bleibt, aber zugleich ist es einfach erforderlich. Also ich glaube, wenn man speziell in einer Industrie wie in der Mode etwas ändern will, dann, ich glaube, da muss man einfach alles hergeben.
Wie lange hältst du das noch durch?
Bis jetzt habe ich 7 Jahre geschafft. Das ist jetzt,
ich meine, dass du so viel arbeitest. Also.
Ich glaube, das geht einfach weiter. Ich meine, das Team ist auch so eingestellt. Der Grund, wieso wir in London sind, ist einfach, dass auch dort leben wir in einer Stadt, in der das auch normal ist. Und aber es fühlt sich ja auch nicht als Arbeit an, wenn man das für einen selber macht. Und
eben. Wie oft im Jahr bist du im Urlaub jetzt?
Ich glaube, das war das einfach das andere, was ich noch sagen wollte. Ich versuche oft auf Urlaub zu gehen, aber im Endeffekt ist es kein Urlaub, weil ich keinen Urlaub brauche als solches. Also mir wird langweilig, wenn ich irgendwo 2 Tage sitze und nichts mache. Also diese ganzen Reisen, die wir machen, wir sehen die Welt eigentlich jeden Tag.
Wie sehr verfolgst du jetzt das Geschehen eigentlich bei uns in Südtirol? Wie viel bekommst du da überhaupt noch mit?
Online lese ich doch manchmal wieder die eine oder andere Zeitung, und dann meine Mutter wenn ich nach Hause komme, warten da doch immer einige Zeitungsartikel auf mich und ein paar Zeitungen, die jetzt, die ich noch irgendwie durchblättern will, wenn ich daheim bin.
Jetzt lebst du schon seit Jahren im Ausland. Wenn du zurückkommst, auch nur für ein paar Tage, was denkst du dir dann?
Ja, also ich bin immer gern wieder hier. Natürlich kann man Südtirol immer auf zwei Wege erleben. Das eine ist, ich komme einfach nach Hause und dann schließt man eigentlich gleich wieder daran an, wie man früher in Südtirol gelebt hat, mit den gleichen Freunden, die jetzt natürlich auch alle älter sind und Kinder haben. Auf der anderen Seite passieren auch extrem spannende Sachen in Südtirol und ich glaube, mit denen will ich doch in Verbindung bleiben.
Es gibt. Denkst du dir manchmal, die sind doch ein bisschen stehen geblieben oder so? Also wenn du jetzt das von außen siehst, das
Ganze? Jein. Also auf der einen Seite natürlich bin ich halt ein Mensch, der überall Möglichkeiten und Chancen und Opportunities sieht und die hat Südtirol genug und natürlich werden die nicht genug ergriffen.
Beispielsweise?
Ach, beispielsweise, also das fängt bei was mich immer, sagen wir so, was mich interessiert, ist einfach, wie wenig Leute eigentlich von Südtirol auf der ganzen Welt wissen. Und ich glaube, dass man da sicher noch mehr machen kann, damit auch mehr Leute die Chance haben, Südtirol zu erleben. Aber ich glaube, da ist einfach wenig Verbindung zwischen dem, was vielleicht der weltweite Konsument oder Urlauber momentan will und was Südtirol offeriert. Auf der anderen Seite passieren dann wieder doch sehr spannende Sachen, zum Beispiel seit 3 Jahren organisieren wir zu Weihnachten einmal im Jahr einen Treff, der heißt Wanderer und wir bringen alle Kreativschaffenden aus Südtirol, aber auch in der Welt zusammen. Wir treffen uns immer an einem geheimen Ort in Südtirol, jedes Mal woanders und da kommen die bekanntesten Künstler und Kreativschaffenden aus Südtirol, die aber auch in der ganzen Welt leben, für einen Tag zusammen und das ist immer, da merkt man eigentlich, ja, dass Südtirol doch eine Elite an Kreativen produziert.
Schönen Vormittag. Heute bei uns Stefan Siegel, der Chef von Not Just a Label. Auch einige Südtiroler Designer sind auf deiner Online-Plattform zu finden. Wer fällt dir jetzt da ganz spontan ein?
Also es gibt einige und vielleicht unterstreiche ich die vielleicht am wenigsten Medienpräsenz bekommen, aber zum Beispiel die Nadia Pugnet, mit der ich auch dieses Wanderertreffen organisiere, die bei Rick Owens gearbeitet hat, oder den Klaus Planck, der mit seinem Label Bergfabel auch in Japan sehr bekannt ist. Bruder, der Reinhard Planck, seine Hüte verkaufen sich auch weltweit. Also es gibt ganz, ganz spannende Sachen. Dann wieder gibt es die Brigitte Niedermeyer, die doch ein bisschen bekannter ist als Modefotografin, auch permanent, die habe ich vor kurzem erst in New York wieder gesehen, also die Südtiroler, die gibt es schon.
Jetzt habe ich schon ein paar Mal diese Zahl 20.000 erwähnt. 20.000 Designer, die bei dir daheim sind. Wie funktioniert das Ganze? Vom Erstkontakt bis zum Verkauf?
Also wir haben ein Team, das um die Welt reist. Wir finden die Designer meistens an den Abschlussshows der Universitäten. Also da muss man sich vorstellen, an einer Modeuniversität gibt es einfach eine Modenschau, wo alle praktisch Absolventen oder Jungdesigner deren Kollektionen zeigen. Diese Shows sehen wir alle, entweder physisch oder wir übertragen auch viele via Livestreams auf unserer Webseite. Und aus diesen Abschlussklassen suchen wir uns immer die Besten aus. Die werden eingeladen, auf unserer Plattform ihre Kollektionen zu präsentieren. Und sagen wir so, 20.000 Designern ist so mal die Basis der Pyramide. Und dann arbeiten sich diese Designer hoch. Wir haben eine andere Abteilung auf unserer Webseite, die heißt Black Sheep. Das sind unsere besten Designer. Das sind die Designer, die wir hoffen oder glauben, dass die auch in den nächsten 20, 30 Jahren die Top-Designer auf den Laufstegen in Paris und Mailand sein werden. Und aus denen suchen wir dann die besten Designer aus, die in unserem Online-Shop dann auch verkaufen dürfen.
Wenn ich jetzt ein Stück bestelle sozusagen, wird das über euch versandt oder direkt vom Designer?
Das wird direkt vom Designer versandt. Der Grund dahinter ist einfach, dass wir das System Einzelhandel komplett umbauen wollten. Das heißt, wenn du momentan in einer Boutique in Mailand oder in Paris etwas von einem jungen Designer kaufst, kriegt der Designer ungefähr 5-6% von dem Geld, das du ausgibst. Das ist ganz ähnlich zur Musikindustrie, weil einfach dieser Apparat so viel kostet, um dieses Kleidungsstück vom Designer zum Endverbraucher zu bringen. Das Ganze hat sich jetzt natürlich mit dem Internet massiv verändert. Jungdesigner müssen nicht mehr darauf warten, in Paris oder in New York an einer Messe deren Kollektionen zu zeigen, wo dann ein Einkäufer diese Stücke sieht. Die werden dann über 6 Monate produziert und kommen dann im September oder im März in eine Boutique. Das Internet hat das Ganze ein bisschen verschnellert, aber auf der anderen Seite brauchen wir auch diese Saisonen nicht mehr, weil sobald man online verkauft, kann man Mäntel oder Badehosen eigentlich das ganze Jahr verkaufen, und darum wird momentan das ganze System Mode ein bisschen in Frage gestellt.
Sicherlich hören uns jetzt auch einige Südtiroler Designer zu. Sie dürfen sich bei euch einfach melden, oder?
Genau, also wir sind offen für jeden Designer, egal woher sie kommen, wie viel sie verdienen.
Aber wer entscheidet dann schlussendlich, ja, die kommen auf meine Internetseite oder na, das passt
nicht. Also wir haben ein Team, das das täglich macht. Wir sind kulanter bei der Akzeptanz, um überhaupt in der Plattform dabei zu sein, um dann praktisch in die nächsten Kategorien aufzusteigen, umso härter wird die Auswahl.
Stefan Siegel verbringt mit uns diesen Sonntag. Gleich ist er wieder Südtirol 1 Musikchef um 11:30.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Schönen Vormittag, Südtirol. Stefan Siegel hat es sich bei uns gemütlich gemacht. Wir wollen natürlich, dass du dich bei uns wohlfühlst. Deshalb die Frage, welchen Hit hören wir uns jetzt gemeinsam an, hier auf Südtirol 1? Vielleicht, der dich an deine Jugendzeit in Südtirol erinnert.
Gut, meine Snowboard-Zeiten, die sind lang passé, aber Nirvana Unplugged, da würde ich Dump auswählen.
Mach mal gerne, hier auf Südtirol 1. Zurück im Sonntagsfrühstück. Langsam aber sicher steigt bei uns das Finale. Stefan Siegel ist heute mein Gast. Er betreibt nicht nur im Internet Not Just a Label, sondern auch 2 Shops. Zum einen in New York und zum anderen in Dubai. Das haben wir gesagt, die Modebranche befindet sich in einer Bulimie-Phase. Wie meinst du das?
Ja, also wenn man sich die Statistiken anschaut, zum Beispiel in Europa, bekleiden sich die Menschen mit Mode, die im Durchschnitt nur 4-mal getragen wird. Das heißt, Leute tragen Sachen für 4-mal im Durchschnitt und schmeißen sie wieder weg. Das heißt, zwischen dem Wert der Mode und den Herstellungskosten, also da gibt es einfach wenig Unterschied mehr. Die Leute konsumieren Mode, anstatt in Mode zu investieren. Und das ist ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was vielleicht unsere Eltern oder Großeltern damals gemacht haben, wo man sich einfach ein Kleidungsstück gekauft hat und das auch vielleicht an die nächste Generation weitergegeben hat.
Aber das ändert sich jetzt wieder, glaubst du? Also es geht in die andere Richtung,
also,
oder ist diese...
Langsam. Also vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, schwierig. Und ich glaube jetzt im letzten Jahr, speziell auch durch Projekte wie unseres, kommt der Konsument drauf, dass es doch auch eine Alternative zu den großen Retailern gibt. Das ist egal, ob man jetzt am Corso Como einkauft oder an der Oxford Street in London. Das Angebot ist einfach sehr homogen geworden. Die Herstellung, von der mögen die meisten Marken auch gar nicht darüber reden, weil es einfach auch so schlimm ist. Und ich glaube, dass es einfach jetzt auch Zeit ist, dass man eine Alternative findet.
Wie viel Geld gibst du jetzt ganz konkret für Klamotten aus?
Ganz wenig. Also ich gehe kaum shoppen. Aber ich glaube, das ist einfach etwas, was ganz viele Leute, die in der Modeindustrie arbeiten, die haben auch gar ganz wenig Lust, dann noch Zeit beim Shoppen zu verbringen, weil du einfach auch das System verstehst.
Und wenn schon, dann kaufst du bei deinen Designern ein, oder?
Genau, also wir unterstützen unsere Designer immer. Wir haben auch eine Regel im Büro, wir akzeptieren auch keine Geschenke von den Designern. Wir kaufen es immer direkt von denen ein. Also ich habe doch einige Teile von unseren Designern.
Das teuerste Stück?
Das teuerste Stück? Gute Frage. Ich glaube, ein Pulli, den ich jetzt von einem Designer aus New York mitgenommen habe, der war $1,800.
Findest du das persönlich nicht ein bisschen übertrieben? Also, dass der jetzt 1,800 € kostet?
Ja, gut, aber der ist auch wieder handgemacht und ich wünschte, ich könnte den jetzt übers Radio euch zeigen, aber allein die Arbeitsstufen und Arbeitsschritte, die in diesen Pullover hineingingen, ja, das ist einfach etwas, was ich glaube, was Leute auch wieder verstehen müssen, dass hinter jedem Kleidungsstück auch Handarbeit steckt. Und wenn man sich die Handarbeit hernimmt und sagt, eine Stunde Handarbeit kostet mich, egal was es ist, 10 €, 20 ja. Euro, dann kann man das auch mal schnell multiplizieren.
Und verstehst du die Konsumenten, unter Anführungsstrichen, die dann lieber bei Gucci oder Prada einkaufen und ja auch für einen Pullover, keine Ahnung, 500, 600 € ausgeben? Obwohl er in der Produktion vielleicht ja, 4 Euro kostet oder keine Ahnung.
Nur würde eben genauso, ich glaube, mir wäre nur recht, dass dieser Konsument auch langsam versteht, wie viel Geld eigentlich da in das Marketing, in diese ganzen Stores, in die ganze Werbung hineingesteckt wird und dieser Preis wird auch gezahlt. Also das Kleidungsstück effektiv, wie du jetzt gesagt hast, die Produktionskosten sind meistens weit geringer. Das größere Problem aber ist, dass die Frage, es stellt sich die Frage, was noch Luxus ist. Das heißt, wenn man eine Handtasche für 2.000, 3.000 Euro kauft, die aber zugleich 180.000 Mal hergestellt wird, da fragt sich, ob das noch Luxus ist, weil ich glaube, dass sich die Definition von Luxus auch langsam ändert, dass man Luxus vielleicht für die letzten 10, 20 Jahre war, einfach auch die Marke. Und jetzt gehen wir immer mehr in die Richtung, dass Luxus Individualität bedeutet. Und mit Individualität sieht man dann sehr schnell auch, dass der Konsument dann etwas will, was andere Leute nicht haben.
Jetzt bist du natürlich vom Fach, nur für alle normalen Verbraucher. Was unterscheidet jetzt einen Pullover von Gucci-Pullover von einem H&M-Pullover beispielsweise? Die werden ja teilweise im selben Ort hergestellt sogar.
Sagen wir so, H&M hat einen Durchschnittspreis von allen Produkten, die momentan verkauft werden, von ungefähr 25 Euro. Wenn man zu Zara geht, ist der Durchschnittspreis schon um einiges höher. Da liegen wir ungefähr bei 50 Euro. Und dann natürlich die Luxusmarken sind um einiges höher.
Aber bieten die, was ich fragen wollte, bieten die wirklich die bessere Qualität?
Also jetzt zum Beispiel, was bei Zara sehr interessant ist, Zara verwendet exakt die gleichen Stofffabrikanten wie jetzt auch eine große Luxusmarke, nur kaufen die einfach viel mehr Stoff ein. Zara hat zum Beispiel ein Marketingbudget von 0 Euro, das heißt, sie haben wahrscheinlich noch nie eine Werbung von Zara weltweit gesehen, das heißt, deren Strategie ist einfach, Retail, die haben auch diese ganzen Modenschauen nicht, also das wird einfach wenig in das Drumherum ausgegeben. Das Problem ist meistens, der Konsument sollte die Möglichkeit haben zu entscheiden, zu wissen, wo dieses Produkt auch herkommt. Und das ist leider nicht ersichtlich, bis dann nicht eine Fabrik wie jetzt vor 2 Jahren in Kambodscha eingestürzt ist und dann ist man drauf gekommen, dass 1.000 Leute gestorben sind und die waren alle gerade dabei, für H&M, für Gap, für Primark, für Pimki, für diese ganzen Marken zu arbeiten. Also das ist das große Problem, das wir momentan haben, dass der Konsument leider nicht viel über den Herstellungsprozess weiß. Wenn der Konsument mehr darüber Bescheid wüsste, dann würden, glaube ich auch, dann würden wir viel ein komplett anderes Konsumverhalten haben.
Not just a label. Wo siehst du deine Firma in 10 Jahren?
Also ich glaube, dass wir langfristig sicher dominant in der Modeszene werden wollen. Also wir wollen das Produkt Jungdesigner weltweit verkaufen können. Das heißt, dass man egal wo auf der Welt dann anstatt in einen H&M und Zara zu gehen, würde ich gern das so haben, dass praktisch Leute, dass wir einen Alltagsbesuch bei Not Just a Label machen können und wieder neue Sachen entdecken und direkt Jungdesigner auf der ganzen Welt unterstützen.
Ja. Stefan Siegel freut sich jetzt nur mehr auf eins und das ist unser bekanntes Frage- und Antwortspiel. Das gibt es auch heute zum Abschluss in Feuer und Flamme hier auf Südtirol 1. Feuer und Flamme, wir kommen jetzt im großen Finale unseres Sonntagsfrühstücks, kurz vor 12 hier auf Südtirol 1. Auch Erfolgsunternehmer Stefan Siegel muss sich unserem Frage- und Antwortspiel stellen. Also einfach meine Sätze komplettieren. Mein Job bei Not Just a Label ist
die Welt verändern.
Wenn ich an Südtirol denke,
Berge.
Daheim fühle ich mich
wohl und unwohl zugleich.
Die Modewelt ist
spannend.
Meine Wahlheimat London ist
erlebnisreich.
Heimweh habe ich
nie.
Wer mich privat kennt, der weiß,
wie hart ich arbeite.
In meiner Freizeit gehe ich am liebsten
auf die Berge.
Um erfolgreich zu sein, muss man
zielstrebig sein.
Das letzte Mal geweint habe ich.
Keine Ahnung.
Meine Familie ist
in Meran.
Bei einer Frau schaue ich zuerst
Gott, auf das Gesamtbild.
Am liebsten esse ich
gesund.
Und ich werde auch weiterhin
hart arbeiten.
Ja, vielen Dank an dich, Stefan. Weiterhin viel Erfolg. Wir freuen uns, wenn wir weiterhin von dir viel hören. Deine Winkler sagt auf Wiederschauen und das letzte Wort heute gehört natürlich auch meinem Gast und das ist Stefan Siegel.
Danke und schönen Sonntag.